Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die ganze Theaterszene blickt momentan ab morgen eigentlich nach Berlin. Und ich sag's schon mit dem Eigentlichen, denn morgen sollte nämlich das Theatertreffen stattfinden. Das findet so natürlich nicht statt. Es findet online statt. 6 ausgewählte Inszenierungen werden gescreent. Und die Festivalleiterin Yvonne Büttenholzer, die hat gesagt, naja, das ist zwar kein 100%iger Ersatz, aber es eröffnet neue Möglichkeiten. Durch das 1:1 Verlegen von Theaterkunst ins Internet geht einiges verloren, aber wir können vielleicht auch möglicherweise etwas gewinnen. So ein Online-Theaterfestival. Marina Münkler hier bei mir zu Gast, Literaturwissenschaftlerin an der Uni in Dresden. Ist das ein Festival in einer Form, was Sie reizt oder reizen würde?
Ach doch, ich werde mir heute Abend die Hamlet-Inszenierung aus Bochum anschauen, mit Sandra Hüller als Hamlet. Das interessiert mich, das möchte ich gerne sehen. Die hätte ich natürlich lieber in echt gesehen. Und ich glaube, Frau Hüller, die heute Morgen dem Tagesspiegel ein Interview gegeben hat, die hätte es auch zweifellos lieber vor Publikum gespielt. Das Theater ist ja ein Raum der Anwesenheitskommunikation. Wir haben ja Radio ist Abwesenheitskommunikation, aber das Theater, auch die Oper, das Konzert sind Orte der Anwesenheitskommunikation, wo im Raum eine Stimmung entsteht, die man so natürlich nicht herstellen kann bei einer Online-Übertragung. Aber vielleicht kann man andere Sachen machen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einigermaßen kreativ damit umgeht. Einfach nur zu beklagen, was man verliert, hilft nicht. Ich stelle das bei meiner Vorlesung fest.
Das ist überhaupt interessant. Das ist ja auch so eine Art Theaterspielen, oder? Sie müssen das aufzeichnen.
Ja. Also wollte ich hier immer. Nee, ich mache das ja live. Also,
ja?
Ja, natürlich.
Okay, wie?
Es gibt verschiedene Online-Tools, mit denen man Videokonferenzen abhalten kann. Und ich mache das live. Meine Studierenden sind unmittelbar dabei. Ich kann sie halt. Im Prinzip könnte ich sie sehen, wenn sie ihre Bildschirme anlassen würden. Das machen sie aber nicht. Aber sie antworten sehr viel im Chat. Also sie stellen viele Fragen und ich kann die dann beantworten. Das funktioniert gut. Theater ist noch etwa was anderes, weil eine Hörsaalatmosphäre und eine Theateratmosphäre sind schon nicht identisch. Und natürlich haben wir da einen großen Mangel. Und Sorge müssen einem vor allen Dingen diejenigen Schauspieler machen, die nicht fest in einem Ensemble sind, die also auf die Einnahmen von Auftritten angewiesen sind, die ihnen jetzt wegfallen. Und so ein Raum der Zusammenkunft, der fehlt uns sehr. Und wir müssen uns dann eben auf andere kulturelle Erzeugnisse konzentrieren. Also wir können doch lesen, seine Zeit des Lesens. Wir können Hörbücher hören.
Ja, weil Sie das gerade so sagen. Sie haben mir natürlich im Vorgespräch verraten, wenn Sie nicht ins Theater gehen können und nicht gerade bei einer Online-Vorlesung sind, muss ich mal so Klammer auf fragen, dann kennen Ihre Studenten auch das Wohnzimmer der Münklers?
Ja, also nicht das Wohnzimmer, das Arbeitszimmer.
Das Arbeitszimmer,
Sie kennen das, ja. Aber Gott, was sieht man da? Bücher.
Das ist interessant. Wahrscheinlich zoomen die dann ran und wollen wissen, was liest genau meine Professorin. Genau, apropos lesen. Sie lesen Michael Kohlhaas. Nein, ja. Sie hören es, um es genau zu sagen.
Ja, ja, ich habe ihn natürlich schon als Kind in der Schule gelesen. Ich habe ihn immer wieder gelesen. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gibt eine Aufnahme des Kohlhaas, in der Rolf Beusen liest. Und die ist so ungeheuer gut, weil Beusen es so versteht, atmosphärisch dicht zu lesen und andererseits aber nicht so etwas, so eine Art von Hörspielnachahmung macht, also so mit verstellten Stimmen sprechen. Man merkt schon, mal spricht der Kohlhaas, dann gibt es ja Szenen, wo seine Frau spricht. Und er liest das alles sehr intensiv und gewinnt eine ungeheuer genaue Vorstellung davon im Kopf, wie diese Erzählung funktioniert. Mhm. Und er hat eine ungeheure Fähigkeit gehabt. Der wäre ja jetzt wahrscheinlich schon über 100 und er hat das, glaube ich, angeblich jemand, der an sich schon tot sein müsste, über 80-jährig vorgelesen. Und es ist so faszinierend, das kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen und sich überhaupt in diese Welt der Hörbücher mal reinzutasten.
Aber die Geschichte von Heinrich von Kleist, der Kohlhaas, ist ja auch eine interessante Geschichte. Das ist ja, wenn ich es mal so ganz knapp zusammenfasse, so eine anarchistische Figur, ein Pferdehändler, der unterwegs ist, dann werden ihm seine Pferde entwendet vom Adel und er beschwert sich, fühlt sich schlecht behandelt und übt ja dann Selbstjustiz. Das ist jetzt ein bisschen sehr zusammengefasst. Ja, auch für die heutigen Zeiten doch eigentlich eine interessante Figur. Was hat Sie denn nochmal gereizt, sich das zu nehmen?
Das Spannende an der Erzählung ist eigentlich, man identifiziert sich ganz stark mit dem Kohlhaas als Leserin. Man versteht, warum er sich empört. Man versteht auch, dass er nicht akzeptieren kann, wie man mit ihm umspringt. Man versteht, warum er nicht aushält, dass die Rechtsprechung nicht in seinem Sinne funktioniert. Aber dann versteht man auch, warum es ein furchtbarer Fehler ist, sein Recht so durchsetzen zu wollen. Und das ist, glaube ich, ausgesprochen lehrreich. Und es kippt irgendwann in dieser Erzählung, ich glaube, mit dem Tod seiner Frau, kippt es. Und man versteht, das hätte nicht sein müssen. Er hätte nur auf diese zwei Pferde, hätte halt sagen müssen, mein Gott, okay, das war jetzt arg, aber weg sind sie und gut damit. Aber dass er dann nicht zurückweichen kann, dass er dann nicht mehr abwägen kann, so das Thema, das wir heute haben, das macht ihn doch zu einer fatalen Figur, mit der zu beschäftigen sich unter diesem Aspekt lohnt.